Katastrophe.
Oh je, wir sind immer noch in einem, naja, nicht gerade so einem Uplifting-Thema drin. Aber wir wollen euch erstmal begrüßen. Alles ist gut.
Herzlich willkommen
beim Filmmagazin. Ich bin Lukas, freier Journalist. Mir nicht gegenüber, aber zugeschaltet quasi ist der Martin, auch freier Journalist.
Korrekt.
Wir sind in Dresden und zuständig für unterschiedliche Bereiche. So, Martin macht viel über Games und Filme im Internet, wie er es in der vergangenen Folge formuliert hat. Und ich bin eher so beim MDR.
also ich finde immer noch,
eher so analog, unterwegs.
Das ist analog, Lukas.
Analog, Lukas, sehr
genau.
Gut.
Genau, und wir haben uns auch immer noch dem Thema katastrophale Drehs verschrieben für dieses Oberthema. Lukas hat uns in der letzten Woche ja über Todesfälle berichtet oder über zwei Todesfälle während eines Drehs. Einmal etwas aktueller aus den 2000ern und einmal in den 90ern. Der ja vielleicht noch so, kennt man wahrscheinlich The Crow,
ja.
Brandon Lee. Der Sohn von Bruce Lee. Aber wie die genauen Umstände sind, wie es dazu kommen konnte, dass eine Platzpatrone tödlich werden konnte, das erzählt uns. Hat uns Lukas in der letzten Folge erzählt. Jetzt bin aber ich endlich dran. Ne? Bei mir ist es nicht ganz so unfassbar tragisch, Gott sei Dank. Es sind aber trotzdem wahrscheinlich, eine Karriere ist auf jeden Fall in meiner Geschichte stark negativ beeinflusst worden.
Okay.
So viel kann man schon mal erzählen. Aber das zentrale Thema, kann man sagen, für meine Geschichte sind Egos.
Sind es männliche Egos?
Es sind tatsächlich zwei männliche Egos.
Woher wusste ich das? Okay, bin gespannt.
Ja.
Es ist auch, das ist irgendwie, also wenn wir einen roten Faden im Filmmagazin haben,
ist das,
dann sind das neben unseren männlichen Egos auch.
Die sind auch ziemlich groß.
Ja, auch die anderen.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber die beiden Egos, von denen ich erzählen möchte, die sind schon schwierig zu toppen.
Da verlieren unsere Egos, meinst du?
Wenn wir, also gegenüber unseren Egos, glaube ich, würde ich jetzt mal einschätzen. Okay. Das lasse ich auch den Hörerinnen überlassen, ob das dann wirklich so ist, wenn ihr auch diese Geschichte gehört habt. Aber es geht auf jeden Fall um einen Schauspieler, der zu den Größten seiner Zunft gehörte und einen, der zu diesem Zeitpunkt am Höhepunkt seiner Karriere war. Ah. Aber es geht halt auch um einen überforderten Regisseur, der danach Hollywood den Rücken gekehrt hat. Und den Namen des Regisseurs, immer noch ein schwieriges Wort, möchte ich schon mal verraten. Es geht nämlich um Richard Stanley. Der ist zentral für diese Geschichte. Er hat sich diesen Film, um den es gehen soll, mehr oder weniger dann federführend ausgedacht. Richard Stanley ist in den 90er Jahren ein sehr ausgefallener Regisseur für sehr experimentelle Genrefilme. Also falls man die Filme Hardware oder Dust Devil an irgendetwas sagen, dann ist man hier bei Richard Stanley angekommen. Die sind sehr außerhalb des Mainstreams, sehr auch verspielt in ihrer Art und Weise. Also Hardware ist so ein bisschen so eine Art Terminator, aber das Ganze halt mit niedrigem Budget, halt aber trotzdem großen Ideen irgendwie umgesetzt. Aber jetzt vor allen Dingen für Filmkenner und Kennerinnen war das ein Regisseur, den man Anfang der 90er Jahre irgendwie beobachtet hat und gesagt hat, Mensch, der kann ja einiges. Und der hat, nachdem Dust Devil sein zweiter größerer Erfolg dann durch war, hat man dann gesagt, oder wollte man ihm auch ein bisschen mehr Verantwortung übergeben. Das ist aber alles nicht so gut gelaufen. Richard Stanley, muss man dazu sagen, das ist jemand, der immer so einen schwarzen Schlapphut mit sich trägt. Der in seiner Wohnung stehen sehr viele afrikanische Statuen und menschliche Schädel. Er ist auch jemand, der an Zauberei und Hexerei glaubt.
Das klingt alles sehr nach Ego irgendwie.
Ja, ein Ego, ja. Der halt auch so ein bisschen halt ein komischer Typ ist, würde man wahrscheinlich irgendwie sagen. Der jetzt nicht so das in das normale Bild vielleicht auch eines Filmemachers unbedingt passt. Oder vielleicht schon eines Filmemachers passt. Also auf jeden Fall etwas Unkonventionelles. Der, wie gesagt, auch sehr glaubt an das Übernatürliche, dass sowas passieren kann und auch sehr fasziniert ist so von außerweltlichen Dingen. Und der möchte halt, nachdem er Dust Devil fertiggestellt hat, diesen Film, möchte er einen seiner Lieblingsromane verfilmen, den er bereits mit 5 oder 6 Jahren ungefähr hat. Das erste Mal einen Roman gelesen von Herbert George Wells. Den kennt man als Literaturkenner, Kennerin oder halt auch als Filmbegeisterter. Der hat ja unter anderem Die Zeitmaschine geschrieben oder Krieg der Welten, dafür bekannt. Aber
das Hörspiel, ja.
Das Hörspiel halt auch und das dann später von Steven Spielberg auch mit Tom Cruise verfilmt wurde. Aber er hat auch einen anderen Science-Fiction-Fantasy-Roman geschrieben, der gerade jetzt vielleicht, also ich kannte diesen Roman, jetzt bevor ich mich dieser Geschichte beschäftigt habe, noch nicht. Aber ich glaube, der ist im angelsächsischen Bereich wahrscheinlich bekannter. Die Insel des Dr. Moreau. Bro. Sagt dir das irgendwas?
Ich habe das schon mal gehört.
Hast du schon mal gehört, okay.
Aber auch nur beim Drüberlesen über irgendwas hier, Grundlagen der Science Fiction.
Ja, das ist wahrscheinlich auch mal so, aber nie näher beschäftigt habe ich mich damit nie. Auch wenn es ein paar Ähnlichkeiten gibt, wenn man seine früheren oder seine anderen Werke kennt, dann findet man da durchaus aus ein paar Parallelen. Es geht dabei um einen Schiffsbrüchigen, der auf eine merkwürdige Insel stößt, da mehr oder weniger ankommt, ohne das geplant zu haben. Und dort lernt er den Dr. Moreau kennen, der führt Experimente an Tieren durch und macht sie menschenähnlicher. Also der erzeugt Tiermenschen, wenn man das so sagen will. Die beherrschen den aufrechten Gang, können sprechen, sind aber noch nicht ganz so intelligent wie jetzt wirklich Menschen. Hm. Aber er verwischt die Grenzen zwischen Mensch und Tier immer stärker. Und warum hat das damals George Wells geschrieben? Also damals zu der Zeit, als der Roman erschienen ist, das war 1896. Da war gerade Darwins Evolutionstheorie hat da gerade so die sozialen Normen durcheinander gebracht und unsere Vorstellung davon, was Menschsein eigentlich bedeutet, weil wir sind dann doch verwandt mit Tieren, mit Affen. Wir sind doch tierähnlicher, als wir dachten, als zur damaligen Zeit vor allen Dingen, dass die Menschen was Besonderes sind. Nee, sind sie eigentlich gar nicht. Sie kommen auch aus einer Linie von Tieren, sind sie hervorgekommen. Und das hat auch alles sehr die Gesellschaft verändert. Und das hat dann Wells mit seinem Roman, wollte er das aufgreifen, so ein bisschen die Grenzen des Menschsein, was macht eigentlich einen Menschen zu einem Menschen, was ist auch ethnisch und wissenschaftlich erlaubt oder was sollte erlaubt sein, so ein bisschen diskutiert, wo sind die Grenzen der Wissenschaft. Und das ist auch dieser Roman, der 1896 erschienen ist, ist vielleicht auch ein recht bekanntes dann Beispiel für dieses Trope des verrückten Wissenschaftlers. Also sowas wie Frankenstein, der hier so ein Monster kreiert, ist vielleicht auch Dr. Moreau, der hier Tiermenschen erschafft und dann ethnische Grenzen überschreitet und dort auch Experimente durchführt, die man auch nicht durchführen sollte. Alles Themen, die auch Richard Stanley sehr fasziniert haben. Und wie gesagt, er hat das Buch schon mit 5 bis 6 Jahren gelesen, auch ein bisschen früher, als man es eigentlich tun sollte, weil das ist schon eher auch ein düsterer Roman. Und er möchte es gerne umsetzen, weil er halt auch, es gibt schon ein paar andere zu dieser Zeit, in den 90er Jahren schon, davor schon ein paar andere Adaptionen dieses Stoffes, aber mit denen war er nie wirklich zufrieden. Deswegen hat er gesagt, ich möchte das jetzt wirklich richtig machen. Und er hat sich dann auch entschieden, als er dann angefangen hat, am Drehbuch zu arbeiten, den Roman nicht an Ende des 19. Jahrhunderts zu setzen, sondern wirklich in die Gegenwart zu treiben.
Also in unsere Gegenwart.
In unsere
Gegenwart. Also in seine Zukunft.
In seine Zukunft, ja, genau. Also wow. Er hat das dann wirklich auch so 2010 spielt der Roman, das ist Drehbuch dann, weil er das Ganze ein bisschen, er wollte zwar dicht am Roman bleiben, aber das Ganze ein bisschen auch weiterdenken und so einen eigenen Spin auch geben. Und er produzierte dann mit einem befreundeten Konzeptzeichner auch 12 Artworks, die so ein bisschen auch die Stilistik wiedergeben sollten, was er erreichen wollte. Und diese Artworks, wenn man sich die anschaut, dann sind die sehr christlich motiviert oder sehr viel christliche Metaphorik ist dort mit drinnen. Dort wird Moreau ein bisschen so als Gott dargestellt, wie er gerade ein Neugeborenes in der Hand hat, das gerade gezeugt wurde von einem anderen Tiermenschen. Und er steht so in einem Art Krankenhaus und hinter ihm das Licht. Der Krankenhauslampe sieht so ein bisschen aus wie ein Heiligenschein. So kann man sich das vorstellen. Und Spoiler, Moreau stirbt am Ende des Romans und auch am Ende des Films, weil ihn dann die Tiermenschen auch irgendwann überwältigen. Und sein Tod wird in diesen Artworks auch so dargestellt wie die Kreuzigung Jesus. So kann man sich das vorstellen. So war ungefähr die Idee. Und das war auch die Idee, dass Moreau auch ungefähr so 40 Jahre alt sein wird, nicht jetzt älter sein wird als das, sondern diese Version hatte Richard Stanley. Und die sollten halt auch, die Tiermenschen sollten in seiner Version auch schon ein bisschen weiterentwickelt sein, schon richtige Kleidung tragen, auch Piercings oder so, schon eine eigene Kultur auch gebildet haben, aber immer noch in gewisser Weise auch sehr animalisch.
Hm. Ich habe mal geguckt, allein schon das Filmplakat sieht ja auch sehr so christlich-mythologisch aus.
Ne? Also welches hast du da?
Dieses Grüne.
Das ist das Offizielle, das ist schon wieder nicht ganz, was seiner Version
aber es ist trotzdem entspricht. ist trotzdem so ein bisschen heiliger Maria anbieten.
Genau, das auf jeden Fall, er hatte dann auch noch ein paar sehr wilde oder kontroverse Ideen, wenn man das vorsichtig formulieren möchte, für den Film. Denn er hatte geplant, dass diese Tiermenschen im Verlauf des Films auch eine Katzenfrau töten und sie als Essen servieren. Die Tiermenschen sollten auch Drogen nehmen. Die sollten dann sozusagen, als dann dieser Schiffsbrüchige an diese Insel kommt, sollte der auch ein paar Drogen mit dabei haben in seiner Tasche. Das sollten dann die Tiermenschen ausprobieren. Und sie sollen halt auch einen der Hauptcharaktere im Verlauf des Films auch den Penis abbeißen. Weil dieser Hauptcharakter dann halt auch irgendwie eine Liebesbeziehung mit der Katzenfrau eingehen oder mit einer anderen, ja, weiblichen, mit einem weiblichen Tiermenschen, und das sollte dann auch passieren. Das hat sich alles dann nicht so umgesetzt, weil das dann auch alles vielleicht ein bisschen zu wild war, wenn man das so nennen möchte. Er konnte dann aber auf jeden Fall von diesen Artworks konnte er den Produzenten Edward Pressman überzeugen, dass das hier ein Film ist, den man wirklich machen könnte. Und dieser Edward Pressman, der hat auch eine eigene Produktionsfirma an Bord. Der hat auch vorher so Filme in die Kinos gebracht wie Bad Lieutenant mit Harvey Keitel oder halt auch Das Boot in den USA, also den deutschen Film. Der war dann auch sehr davon angetan, von dieser etwas verrückteren Version von diesem Roman. Und er hatte dann diesen Film als Science-Fiction-Film geplant, so um die 5 bis 8 Millionen US-Dollar sollte der kosten. Also ein bisschen niedriger budgetiert, nicht ganz so viel Kohle drin. Und er hat sich dann auch dafür eingesetzt, dass jetzt die allzu kontroversen Elemente rausgenommen werden, dass ein bisschen amerikanisierter wird, damit das dann das Publikum nicht zu sehr an den Kopf stößt. Deswegen hat er noch einen weiteren Autor engagiert, der das Drehbuch ein bisschen überarbeitet hat und auch ein paar der Elemente halt rausgenommen hat, dieser Drehbuchautor. Der hat sich auch mit Richard Stanley auch sehr gut verstanden tatsächlich. Und Richard Stanley war zu diesem Moment auch noch sehr überzeugt von seiner Version, obwohl die schon mittlerweile ein bisschen abgeändert wurde. Aber er hat gesagt, er war da immer noch sehr on board mit dem Ganzen. Und fand das alles auch noch sehr seiner Version entsprechend. Und er war jetzt nicht so ganz er war dem durchaus positiv eingestellt, dass ja auch ein paar Änderungen vorgenommen werden. Dann ist aber im Verlauf dieser ganzen, wo dann man sich überlegt hat, ja, wir müssen diesen Film auch finanzieren, ist dann auch irgendwann auch New Line Cinema dazu gestoßen, als großer Verleiher und auch Geldgeber, die dann wirklich auch das Große des Budgets übernommen haben.
Das sind die Herr der Ringe späteren Herr
genau,
der Ringe.
Genau, die dann später Herr der Ringe gemacht haben. Die waren dann auch in den 90er Jahren gerade auf dem Weg zu einem wirklich großen und bedeutenden Filmstudio. Die sind ja auch mittlerweile, wurden die auch von Warner Brothers gekauft. Und die produzierten halt in den 80ern und auch in den Jahren davor halt viele Nischentitel, die aber sehr erfolgreich waren, wie jetzt die Freddy-Filme, also Nightmare on Elm Street und auch so andere Filme, die so ein bisschen, ja, jetzt nicht die teuersten Filme waren, die jetzt durchaus ein Nischenpublikum angesprochen haben, nicht absolut viel Mainstream war, aber die halt immer darauf aus waren, trotzdem sehr erfolgreich zu sein, weil sie irgendwie von sich reden lassen haben, machen lassen. Und deswegen hat er auch sehr gut halt die Insel des Dr. Moreau auch da sehr gut reingepasst. Deswegen hat auch New Line Cinema gesagt, okay, das wollen wir machen. Und die hatten auch größere Pläne. Die haben gesagt, hier, die 5 bis 8 Millionen, das ist uns ein bisschen zu wenig. Wir wollen ein bisschen einen größeren Film draus machen. Deswegen sind die natürlich dann auch auf die Suche gegangen nach möglichen Darstellern für die Hauptrollen. Und für die wichtigste Rolle in diesem Film ist natürlich der Namensgeber auch des Films, ist der Dr. Moreau. Und dafür haben sie Marlon Brando dann engagieren können.
Ne, warte mal, Marlon Brando 1996. Okay.
Marlon Brando 1996, das war nicht mehr der Marlon Brando.
Der aus dem Paten.
Nee, aus dem Paten. Das sind zwei unterschiedliche Personen.
Ja.
Also doch noch die gleiche Person, aber ganz anders.
Ja.
Trotzdem, der war dann nicht mehr der absolute Superstar. Er war natürlich höchst angesehen, für was er in der Vergangenheit geleistet hat. Aber es war zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, dass Marlon Brando keine einfache Person mehr ist. Dass er Drehs mehr oder weniger sabotiert hat, dass er seine Zeilen nicht gelernt hat, dass er mit anderen Schauspielern, wenn er die nicht verstanden hat, dann hat er das auch jeden spüren lassen.
War das nicht sogar schon bei Apocalypse Now das Problem?
Ja. Also Apocalypse Now wäre auch schon
Ende der 70er,
das
oder?
Das war schon Ende der 70er Jahre. Da gibt es ja auch diesen wunderbaren Film oder Dokumentation darüber, wie dieser Film entstanden ist. Der ist ja auch ein absoluter katastrophaler Dreh gewesen.
Ja.
Und halt auch Marlon Brando ist dann irgendwann aufgetaucht beim Dreh, wo er dann seinen Colonel Kurtz spielen sollte. Und er war halt viel zu dick dafür, weil er eigentlich ja im Dschungel leben sollte, schon seit mehreren Jahren in dem Film. Aber so sah er gar nicht aus und hatte auch Francis Ford Coppola an den Wahnsinn getrieben. Ja. Der hat auch seine Zeilen
deswegen
nicht
deswegen haben sie ihn von hinten belichtet. Das hat mir tatsächlich total witzig. Das hat mir heute Mittag ein Kollege erzählt.
Ja.
So ist es manchmal.
Verrückt, wie das passieren kann, ja. Und er hat dann, glaube ich, auch bei Apocalypse Now hat er halt auch irgendwie seine Zeilen halt von einem Plakat abgelesen, das ihm halt hingehalten wurde. Deswegen aber, das ist noch alles halbwegs gut ausgegangen. kann man sagen. Das ist ja, wird ja dann im Verlauf dieses Filmdrehs nicht mehr ganz so passieren. Aber und man war sich bei UN Cinema, also ich habe mir dazu auch eine Doku angeschaut, dazu gibt es auch eine Dokumentation zu diesem ganzen, zu der Geschichte dieses Films. Dort kommen auch halt auch mehrere Leute von UN Cinema, die zu dieser Zeit Produzentinnen waren oder Produzenten und sagen was dazu. Und da gab es auch einen, der gesagt hat, er hat noch nicht verstanden, warum die Marlon Brando geholt haben, weil es war schon bekannt, dass der eigentlich nur Stress bedeutet. Aber so war's. Aber er hat auf jeden Fall diese Verpflichtung von Marlon Brando hat schon bedeutet, dass man das Budget auch erhöhen konnte, weil er trotzdem natürlich trotzdem ein großer Name war. Aber was dann gleichzeitig auch dazu kam, New Line Cinema hat sich nämlich auch gesagt, gut, Richard Stanley wollen wir eigentlich nicht, der ist uns ein bisschen auch zu unbekannt und der hat auch nicht so eine große Filme bisher gemacht. Wir wollen mal Roman Polanski für diesen Film haben, den man dann sehr stark ins Auge gefasst hat, dass der das Ganze übernehmen soll. Damit war natürlich Richard Stanley so gar nicht einverstanden, weil das war wirklich sein Herzensprojekt. Er war sehr, sehr wütend. Er wollte dann auf jeden Fall mit Marlon Brando wenigstens einmal gesprochen haben, weil er hat schließlich das Drehbuch geschrieben. Ja. Deswegen will er wenigstens mit dem Hauptdarsteller einmal gesprochen haben, damit er seine Vision auch erzählen kann. Und er hat sich dann im Vorfeld dieses Gesprächs zwischen Marlon Brando und Richard Stanley hat sich Richard Stanley auch Hilfe von einem britischen Hexenmeister geholt. Der für ihn irgend so ein Voodoo-Ritual durchgeführt hat, das ihm Glück bringen sollte. Das hat er dann auch durchgeführt. Und dann gab es dieses
Gespräch. Britischer Hexenmeister, Harry Potter.
Der heißt tatsächlich Skip, heißt dieser britische Hexenmeister. So erzählt das zumindest Richard Stanley in der Nachschau. Und die beiden haben sich tatsächlich ziemlich gut verstanden in dem Gespräch. Denn das Lustige ist, dass Richard Stanley ist der Vorfahre des Afrika-Forschers Henry Morton Stanley. Und Henry Morton Stanley ist oder gilt als die große Inspiration für Colonel Kurtz.
Also der für Marlon Now. Brandos Rolle in Apocalypse
Now. Genau, richtig. Also das Apocalypse Now basiert ja auch auf dem Roman Heart of Darkness von Joseph Conrad geschrieben. Und Joseph Conrad hat das nie genau gesagt, aber es wird einheitlich geglaubt, dass der Afrika-Forscher Henry Morton Stanley der große Inspirationsgeber für Colonel Kurtz war. Und deswegen haben sich die beiden auch sehr gut verstanden, weil da war direkt eine Verbindung natürlich. Und Richard Stanley hatte auch geplant, halt seinen Dr. Moreau auch sehr ähnlich zu Colonel Kurtz anzulegen. Deswegen ging dieses Gespräch ziemlich gut aus. Und Marlon Brando hat dann auch gesagt, okay, ich mache diesen Film auch jetzt nur, wenn Richard Stanley dabei ist.
Puh,
und
Glück gehabt.
Regie führt. Ne? Und dann ist glücklicherweise auch Roman Polanski hat auch irgendwie nicht wirklich Zeit gehabt für diesen Film und ist auch irgendwie nicht zusammengekommen. Irgendwas hat auch nicht gepasst. Deswegen war der auch draußen. Hat doch nicht so gepasst. Deswegen durfte dann Richard Stanley weitermachen und weiter in die Produktion gehen. Und das hat natürlich Richard Stanley hat natürlich gesagt, okay, das liegt natürlich alles auch an diesem Voodoo-Ritual, was hier der britische Hexenmeister für mich durchgeführt hat. Deswegen hat er auch gleich gesehen, ja, das hat funktioniert. Aber New Line Cinema war wirklich über den gesamten Dreh und auch ganze Pre-Production auch immer sehr unsicher, ob dann Stanley der richtige Person wäre für diesen Film. Weil er hat, wie gesagt, halt vorher nur ein paar kleinere Indie-Filme gemacht, die natürlich sehr ambitioniert waren, aber das war alles noch mit wenigen Darstellerinnen, mit wenig Budget. Da war man sich dann sehr unsicher, ob er denn so einen großen Film auf einmal auch packen könnte, wo auch einmal dann große Stars mitspielen. Und das dazu führt auch, es gab auch schon zu diesem Zeitpunkt auch schon ein paar Probeaufnahmen und da wirkte auch Richard Stanley laut Aussagen der New Line Cinema Produzenten sehr unsicher. Der verhielt sich auch manchmal ein bisschen komisch, weil er war auch ein bisschen ein komischer Charakter, der jetzt nicht unbedingt so konform agiert hat, wie das sich die Produzenten vielleicht vorstellen. Denn eine Sache, zum Beispiel so eine kleine Sache, war zum Beispiel, Richard Stanley konnte kein Auto fahren, hatte keinen Führerschein. Und da war zu diesen Probeaufnahmen und zu diesen ganzen Vertragsdiskussionen, die es ja im Vorfeld zum Hollywood geben muss, ist man halt in Los Angeles. Und da gibt es nicht wirklich so öffentliche Verkehrsmittel. Deswegen konnte Richard Stanley bei vielen Meetings nicht teilnehmen, weil er halt immer nicht pünktlich zu diesem Termin gekommen ist, weil er zu Fuß gehen musste. Das war so eine kleine Sache, wo er nicht viel machen konnte oder so, aber die natürlich auf so Produzenten sehr komisch wirken, dass der immer diese Meetings verpasst oder irgendwie nicht dabei sein kann oder das irgendwie alles telefonisch klären muss. Dann, es gibt noch eine zweite wichtige Rolle in diesem Film. Das ist der wichtigste Diener oder Assistent oder der wichtigste Assistent von Dr. Moreau ist der Arzt Montgomery. Und dafür hat New Line Cinema Val Kilmer bekommen. Val Kilmer,
Batman.
Richtig, der hat zu diesem Zeitpunkt war der gerade der aktuellste Batman. Der hat gerade Batman Forever abgedreht.
Das ist der, den man immer vergisst. Zwischen, das war der zwischen, ja. Zwischen, zwischen Birdman,
Michael Keaton.
Zwischen Michael Keaton und George Clooney.
Genau. Ja. Das ist Val Kilmer. Der war dadurch halt ein großer Star. Und vor Batman Forever hat er halt auch Top Gun gemacht, auch eine wichtige Rolle gehabt. Und der war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film. Und da war Val Kilmer gerade wirklich am Höhepunkt seiner Karriere und wirklich ein absoluter Superstar, der dann hier für den Arzt Montgomery genommen werden konnte. Und dadurch wuchs dann das insgesamte Budget des Films auch auf ungefähr so 35 bis 40 Millionen US-Dollar, also schon durchaus eine Hausnummer, womit man wirklich auch einen Film in den 90er Jahren noch wirklich was Größeres machen konnte. Es gab auch eigentlich auch Bruce Willis vorgesehen für eine Rolle, der konnte aber nicht, weil er sich gerade in einem Rechtsstreit mit Demi Moore befunden hat, weil er sich gerade von der hat scheiden lassen. Deswegen durfte er Amerika nicht verlassen, wegen dieses Scheidungssituation. Okay. Deswegen war eigentlich auch Bruce Willis für die dritte Hauptrolle vorgesehen, also für den Schiffsbrüchigen, der dann diese Insel erkundet. Hat aber nicht funktioniert, deswegen ist der rausgekommen. Das war auch eigentlich auch so, wenn diese drei das wirklich gewesen wären, dann hätte man da wirklich drei große Stars gehabt, das hat aber nicht funktioniert. Deswegen, denn die ganze Produktion und auch die Pre-Production und dann auch der Hauptdrehort, der war nämlich in Australien. Dort wurde das ganze Set gebaut für diese Insel des Dr. Moreau. Und da mussten halt auch verschiedene Gebäude und Konstruktionen gebaut werden. Und was natürlich ganz groß war, das Make-up für diese ganzen Schauspielerinnen und für die alle Statisten. Und dieser Dr. Moreau hat natürlich auch viele Tiermenschen irgendwie geschaffen und die sich auf dieser Insel befinden.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Ja, das sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Da hat man auch wirklich sehr fähige Leute bekommen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie auch den Planet der Affen-Film von Tim Burton. Der ist jetzt auch nicht so guter Film, aber das Make-up der Darstellerinnen sehen auch ziemlich gut aus. Und so kann man sich ungefähr vorstellen, sieht auch der fertige Film aus. Und Richard Stanley arbeitete dann auch laut Aussagen verschiedener Personen auch ziemlich gut mit der Filmcrew zusammen, hat dort ein ziemlich gutes Verhältnis auch zu denen aufgebaut, weil die hatten natürlich auch stundenlang mussten die jeden Tag sich in der Make-up befinden. Und auch das Ganze ist natürlich dann auch in Australien im Dschungel, ist natürlich auch alles nicht so einfach, wie jetzt, wenn man das vielleicht in der Stadt drehen würde. Deswegen mit der Filmcrew hat er sich gut verstanden, aber auch zu dieser ganzen Pre-Production ist es auch dazu gekommen, dass er bei vielen so Produzenten-Meetings auch wieder nicht wirklich anwesend war, hat sich irgendwie halt häufig so mit Storyboards, die hat er irgendwie gekritzelt in seinem Trailer oder in seinem Zimmer und hat das dann irgendwie kurz dem Produzenten gegeben, was er so geplant hat, was er so drehen will, aber war nie irgendwie groß vor Ort, um jetzt auch groß so Drehs zu begutachten oder die Drehorte sich genau anzuschauen. Er hat sich irgendwie da mit den Produzenten irgendwie nicht so gut verstanden und hat sich da häufig rausgehalten. Das fanden die auch weiter sehr komisch, warum er sich da so raushält, weil das halt auch alles halt nicht so konform war, wie das unbedingt die Regisseure davor gemacht haben, mit denen jetzt diese New Line Cinema Produzenten zuvor mitgearbeitet haben. Dann ist eine weitere Sache passiert, auf die Richard Stanley auch keinen natürlichen Einfluss hatte. In dieser Pre-Production gab es einen Todesfall in der Familie von Marlon Brando. Deswegen hat der sich zurückgezogen und es war dann sehr, sehr lange unklar, ob er denn noch diesen Dr. Moreau spielen kann. Ob er denn überhaupt zum Dreh kommen will, weil das da wirklich eher Zeit mit seiner Familie verbringen wollte und auch da abgelenkt war. Deswegen war das dann mitten in der Pre-Production wirklich so ein Ding, wo man nicht wusste, was passiert jetzt? Und gerade Marlon Brando wusste man nicht, wie reagiert er überhaupt, weil man schon wusste, der war irgendwie ein komischer Typ. Und zudem hat sich auch schon in den Probeaufnahmen in Australien gezeigt, dass Val Kilmer gerade auch, also man kann sagen, er war ein Arschloch, durch und durch. Er wird so als so Verhalten haben wie in Bully in der Schule. Also wie irgend so ein Sportler, der sich als der geilste Typ findet und alle eigentlich nur mobbt, die ihm unterwürfig sind. Und er fühlt sich, als wäre er der geilste Stecher auf dem Planeten. Er soll sehr arrogant gewesen sein, während dieser Probeaufnahmen, soll mehrmals das Drehbuch auch kritisiert haben und so wirklich gesagt haben, was, so wollt ihr das machen? Naja, okay, ich hätte es anders gemacht. Und hat sich gerade gegenüber Richard Stanley sehr komisch verhalten, ihm immer wieder angegriffen, auch halt sehr viele kreative Entscheidungen hat er kritisiert und war da irgendwie nicht konform und wollte das irgendwie ganz anders machen. Deswegen, das war, hat sich schon während der Probeaufnahmen gezeigt, da könnte es Konflikte geben. Als sie dann die Anfangsszenen drehen wollten, wo dann halt dieses ganze Boot kentert und dann der Schiffsbrüchige an die Insel gestrandet kommt, mehr oder weniger, dann kam es zu einem Hurricane in Australien. Dann regnete es nämlich so heftig.
Thema ist ja auch schiefgelaufene Drehs.
Ist auch schiefgelaufene Drehs. Es regnete so heftig, dass wirklich nach ein paar Stunden das fast komplette Set unter Wasser war und zerstört war. Nur das Set-Labor von Moreau stand noch, aber das konnte man halt nicht nutzen, weil halt Marlon Brando nicht da war. Weil alle Szenen, die halt in diesem Labor waren, da brauchte man halt den Darsteller von Dr. Moreau. Und das konnte man nicht machen. Deswegen gab es für mehrere Wochen, konnte man nicht drehen, weil alles neu aufgebaut werden musste und halt auch ein bisschen unsicher war, weil man halt auch warten musste auf eigentlich den Hauptdarsteller. Deswegen war das auch eine sehr stressige Zeit natürlich. Auch für Richard Stanley natürlich, der auch so beschrieben werden soll, dass er auch sehr manisch reagiert haben soll und ich wusste, was mache ich hier jetzt eigentlich? Und ich muss irgendwie so tun, als ob ich irgendwas mache hier jetzt an diesem Set.
Ich glaube, das ist dann halt tatsächlich das, was dann halt passiert, wenn man keine Routine hat und zum ersten Mal in so eine große Situation mit so viel Verantwortung geworfen wird, ne? Und was passiert Schlimmes, womit man nicht klarkommt, dann kann man sich nicht auf seine Erfahrung verlassen, weil man keine hat.
Und der hatte irgendwie halt auch keine Unterstützung so groß. Also der hatte irgendwie von New Line Cinema keinen Vertrauten irgendwie an die Seite gestellt bekommen, der ihn irgendwie unterstützt. Und der da irgendwie das abfedern kann, vielleicht jemand erfahren ist oder so als Ersatz oder als zweiter Regisseur oder so zum Beispiel wäre. Oder ein Produzent irgendwie, der ihm zu gut zuredet oder so. Er wurde da relativ allein gelassen. Deswegen hat sich dann New Line Cinema nach einer kurzen Zeit dann entschieden, okay, wir stoppen den Dreh komplett. Und die haben dann Richard Stanley gefeuert. Das hat sich schon vorher, wie gesagt, alles angekündigt. Das war jetzt, kam es nicht aus dem Nichts, weil die wirklich damit unzufrieden war, wie das alles abgelaufen ist. Und man schon gehört hat, dass er sich auch nicht mit Val Kilmer versteht. Und Val Kilmer war halt der große Star, der wirklich halt auch die Leute in die Kinos treiben sollte. Deswegen, wenn er nicht glücklich ist mit Richard Stanley, dann sind wir als New Line Cinema auch nicht glücklich mit ihm.
Toll.
Ja. New Line Cinema holte dann John Frankenheimer als Ersatz. Das war ein sehr erfahrener Regisseur, der schon viele Filme gedreht hat, schon seit den 50er Jahren. Der hat unter anderem Der Gefangene von Alcatraz gemacht, Botschafter der Angst und später dann nach der Insel des Dr. Moreau auch Ronan mit Robert De Niro und Jean Reno. Das wäre einer deiner bekanntesten Filme.
Ja.
Und der war wirklich einer auch so, ja, von der alten Schule wird er beschrieben, also er soll sehr häufig rumgeschrien haben, gerade gegenüber den Crewmitgliedern, soll er wirklich nicht zimperlich mit denen umgegangen sein. Er mochte wohl auch das Drehbuch nicht, er hat aber wohl von New Line Cinema ein ziemlich gutes Angebot bekommen, wenn er hier ein...
Beste Motivation.
Wenn er hier einspringt als Ersatzregisseur. Deswegen, also er hat in der Dokumentation und auch in den Texten, die ich mir jetzt dazu durchgelesen habe für diese Folge, da kommt John Frankenheimer auch nicht zu Wort. Also er ist auch mittlerweile auch verstorben. Aber deswegen, das basiert jetzt auch alles, was ich erzähle, meistens auf Erzählung Dritter. Also halt auch Val Kilmer und Marlon Brando haben sich jetzt nie dazu groß geäußert. Deswegen muss man jetzt dazu wissen, aber es sind wirklich mehrere Leute, die darüber berichtet haben, wie diese drei sich dann noch am Set verhalten haben. John Frankenheimer musste dann feststellen, dass dieses ganze Set von dem Film sehr weit im Dschungel gebaut war. Das war irgendwie immer so eine Stunde Fahrzeit vom Hotel aus gesehen, was ein bisschen komisch war, weil das Hotel war schon eigentlich mitten im Dschungel und das war irgendwie nur ein paar Minuten, wenn man im Auto gefahren ist, dann war man quasi schon im Dschungel und das war so ein bisschen, hatte ich schon ein bisschen gewundert, warum man dann immer so lange fahren musste, weil die irgendwie schon diesen einen Spot finden mussten, wo man irgendwie einen Berg gesehen hat von Australien, der besonders schön aussah, hat aber dazu halt gesorgt, dass jedes Crewmitglied halt ständig, also 2 Stunden Fahrt halt quasi pro Tag immer vom Hotel und zurück, was vielleicht schon nicht ganz so ganz optimal war. Dass der ganze Regisseur, also John Frankenheimer und seine Crew, also sein auch Assistant Director, die hatten dann eine Woche Zeit, um alles kennenzulernen und dann musste der Dreh auch schon weitergehen, also auch eine sehr, sehr kurze Zeit. Und er hatte dann halt auch, so wie es andere berichten, keine wirkliche eigene Vision für diesen Film, sondern er musste es halt einfach fertigstellen oder überhaupt beginnen, diesen Dreh, weil es wurden quasi nur ganz kleine Szenen oder so bisher erst gedreht, deswegen den absoluten Hauptteil musste er jetzt übernehmen. Und er holte dann halt auch noch ein paar andere Autoren an Bord, die auch ein bisschen das Drehbuch überarbeitet haben und ein bisschen er hatte, wie gesagt, keine eigene Vision, aber zumindest die Stellen, die er im Drehbuch nicht so gut fand, er hatte noch so einen eigenen Stempel aufgedrückt. Irgendwann tauchte dann Gott sei Dank auch Marlon Brando auf, der dann doch sich gezeigt hat und gesagt hat, hallo,
ich bin da. Brando ist zurück.
Brando ist da. Und man hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass er nicht gekommen ist, weil Marlon Brando entschied sich dann.
Klingt nach einem Marlon Brando.
Dass dass seine Figur, Dr. Moreau, jedes Mal, wenn er draußen sich befindet, also nicht irgendwie in der Hütte oder so, wenn er wirklich in der Sonne von Australien befindet, dass er ein dickes weißes Make-up trägt. Also seine Figur. Und auch immer so ein weißes Gewand, weil er die Sonnenstrahlen irgendwie nicht aushält und irgendwie mit der Hitze von Australien oder von dieser Insel Probleme hat. So hat er sich mal, Brando, das in seinem Kopf ausgedacht, dass er seinen Dr. Moreau gerne so anlegen würde, dass er irgendwie mit dieser Hitze in Australien nicht gut auskommt. Deswegen trägt er immer so dickes weißes Make-up, damit er irgendwie immer gekühlt ist. Das war so eines, was gar nicht geplant war, aber das musste dann umgesetzt werden, weil Herr Brando wollte das gerne so.
Herr Brando hätte gerne weißes Make-up. Bringen Sie bitte weißes Make-up.
Herr Brando hatte auch gesagt, ich möchte gerne V-Federn haben für mein Gewand.
Ja, fange jemand Herrn Brando einen V. Die gibt es ja in Australien, glaube ich. Also
tatsächlich,
kein Problem.
Als der Art Director davon erfahren hat, dass Herr Brando gerne V-Federn haben möchte, ist er tatsächlich mit dem Auto losgefahren.
Nein.
Weil er auf dem Weg zum Drehort einen V gesehen hat. Den hat er dann auch tatsächlich wiedergefunden. Er hat sich auf diesen V gestürzt und den Federn ausgerissen.
Herr Brando hätte es gerne, dann machen wir das halt.
Dann machen wir das halt. So erzählt es auch tatsächlich einer, dass hier der Art Director einen Faun gerupft hat, damit er wirklich die Figur des Dr. Moreau auch eine Faunfedern auf seinem Kostüm hat.
Na gut.
Ja.
Irgendwann ist man dann vielleicht auch einfach die Figur.
Ja, das waren auch nicht die einzigen Änderungen, weil Marlon Brando hatte immer wieder verrückteste Ideen für seine Figur. Also man hat das dann auch so beschrieben, dass er, am Morgen früh, wenn Herr Brando dann zu seinem Drehort gekommen ist, dann hat er sich erstmal ein paar Stunden in seinen Trailer gesetzt, hat ein bisschen was überlegt, was könnte er denn heute machen, hat sich mit dem Regisseur John Frankenheimer kurz unterhalten und dann haben die halt irgendwie versucht, irgendwas auszuklamüsern, was halt seine wilden Ideen waren, was jetzt umgesetzt werden musste und wie das Drehbuch irgendwie umgeschrieben werden musste oder angepasst werden musste, damit alles zu seiner Zufriedenheit funktioniert. Weil zum Beispiel hat er sich auch gedacht, hier in dieser einen Szene, weil wie gesagt, die Hitze macht ihm ja so schwer zu schaffen. Deswegen braucht er einen Eimer auf dem Kopf mit Eiswasser, weil er halt so ständig nur am Überhitzen ist. Ja. Deswegen musste die Crew halt schnell aus so einer Vase so einen Helm bauen irgendwie für Dr. Moreau, wo man halt so Eiswasser einfüllen konnte. Das ist auch im fertigen Film zu sehen. Gibt's eine Szene, wo er diese Vasenhelm trägt. Das ist basiert, wie gesagt, auch nicht auf eine Idee von Richard Stanley oder irgendwie von einem anderen Drehbuchautoren oder von John Frankenheimer, sondern das hat sich Marlon Brando so ausgedacht, dass er das gerne hätte. Er lernte auch, wie er auch schon in seinen vorigen Filmen das nicht mehr der Fall war. Er lernte auch nicht mehr die Texte. Er hatte deswegen einen Knopf im Ohr und eine Assistentin sagt ihm alles vor.
Herr Brando hätte gerne einen Knopf im Ohr.
Richtig.
Besorge man ihm einen Knopf im Ohr, damit er die Texte. Herr Brando will die Texte nicht mehr lernen.
Er will die Texte einfach nicht lernen. Ihm war auch, das erzählt auch eine Schauspielerin im Film, die wichtigste weibliche Hauptrolle spielt, ihm war auch im Prinzip alles egal. Also er war wirklich in dem Stadium seiner Karriere angekommen, wo ihm wirklich absolut alles egal war. Er hatte einfach Ideen, die wollte er umsetzen und wenn er jemanden nicht mochte, dann hat er den halt nicht gemocht und dann wollte der den auch irgendwie entfernen vom Film und er wollte halt auch einfach den Text nicht lernen. Das war ihm einfach auch zu viel Arbeit. Er tauschte dann nämlich auch einen Schauspieler mehr oder weniger aus, denn sein wichtigster wirklicher Diener im Film sollte eigentlich jemand übernehmen. Den mochte er aber nicht. Das war auch ein deutscher Schauspieler tatsächlich, Marco Hofschneider heißt der. Der sollte eigentlich den wichtigsten Diener spielen von Marlon Brando oder von Dr. Moreau. Den mochte er aber irgendwie nicht, diesen Schauspieler. Aber er mochte so einen anderen Statisten, den hat er dann während des Drehs kennengelernt. Das war nämlich Nelson de la Rosa. Das war einer der kleinsten Menschen der Welt. Der war nur 71 Zentimeter groß. War so eine Berühmtheit in Lateinamerika gerade, weil er halt so ein kleiner Mensch war oder ein Kleinwüchsiger war, der auch Schauspieler war. So ein bisschen Schauspieler. Also er konnte nicht wirklich schauspielern, aber er wurde halt für manchen Filmen halt eingesetzt und war dann schon so eine lokale Berühmtheit. Und während der Pre-Production haben die sich gesagt, den würden wir gerne auch nehmen, weil wir den gerne, der war auch im Voll-Make-up als auch so Tiermensch. Und man wollte gerne so einen kleinen Menschen haben für diese Statistenrolle. Also sollte eigentlich nur im Hintergrund auftreten. Aber Marlon Brando mochte diesen Nelson de la Rosa sehr. Deswegen hat er gesagt, hier, du bist jetzt mein Diener. Dich hätte ich gerne an meiner Seite die ganze Zeit für meinen Dr. Moreau. Und dann wurde das auch so umgesetzt.
Herr Brando hätte gerne einen anderen Diener.
Deswegen mussten extra Szenen geschaffen werden, wo dann halt, weil komplett die Rollen getauscht werden, weil halt Nelson de la Rosa konnte auch kein Englisch, deswegen konnte er auch keinen Dialog oder so führen, deswegen er ist auch im gesamten Film überstumm.
Weil der keinen Knopf ins Ohr kriegt.
Ja, das hat man dann nicht gemacht, deswegen ist er im gesamten Film auch stumm. Deswegen agiert dann nur Marlon Brando immer mit ihm und redet mit ihm, aber er sagt gar nichts. Man muss auch dazu sagen, dass Nelson de la Rosa laut mehreren Aussagen auch selber sehr arrogant gewesen sei und auch sehr toxisch gegenüber anderen Schauspielerinnen, gerade gegenüber Frauen, sich verhalten haben soll und auch wirklich sich auch als der König gefühlt haben soll. Und auch gerade dann den Zuspruch, den er von Marlon Brando bekommen haben, auch jetzt in den falschen Hals wahrscheinlich bekommen hat. Deswegen, der soll auch nicht der einfachste Charakter während des Drehs gewesen sein. Ja, und diese ganze Beziehung, weil das ist wirklich sehr faszinierend im Film zu sehen, weil der hat Nelson de la Rosa als dieser kleine Diener von Dr. Moreau, der hat auch immer die gleichen Kleider an wie Dr. Moreau. Also die sehen, der sieht halt aus wie einfach eine kleine Version
von Dr. Okay. Moreau. Aber ah ja, ich sehe ein Bild mit so einem grünen, in so einem grünen Gewand.
Genau, in so einem grünen Gewand, ja. So eine kleine Version quasi von ihm. Und wenn einem das irgendwie bekannt vorkommt, dann hat man vielleicht die Austin Powers Filme gesehen. Da gibt es ja vom großen Bösewicht auch dieses Mini-Me, diese kleine Version. Und das ist auch wirklich eine Parodie darauf. Das hat Mike Myers auch mal gesagt. Das war für ihn so die Inspiration. Diese Beziehung zwischen diesen beiden. Und auch in South Park gibt es ja auch eine Figur, die sehr an Marlon Brando ausgelegt ist, der auch eine kleine Version von sich immer mit dabei hat. Auch einen kleinen Wüchsigen. Und das ist auch im Prinzip eine Parodie auf diesen Film. Daher kommt das.
Ah, ja. Aha.
Dann gab es ja auch noch Val Kilmer. Der hat sich auch weiter gegenüber anderen Crewmitgliedern und Schauspielerinnen sehr toxisch verhalten und sie auch gemobbt. Einmal soll es dazu gekommen sein, dass er eine Zigarette während einer Drehpause geraucht hat und sie dann an den Haaren eines Kameramanns ausgedrückt hat, weil er das so empfand, dass er das jetzt machen muss. Und was wichtig ist, Val Kilmer und Marlon Brando, die verstanden sich auch gar nicht, weil das waren ja zwei große Egos, die aufeinander getroffen sind und auch John Frankenheimer, der Regisseur, mochte auch beide nicht. Also die haben sich alle drei gehasst, kann man sagen. Also John Frankenheimer soll auch gesagt haben, wenn er mal irgendwann einen Film drehen würde, der heißt The Life of Val Kilmer, würde er nicht Val Kilmer engagieren. Und er hat dann auch irgendwie gesagt, am letzten Drehtag, als dann die letzte Szene mit Val Kilmer abgedreht wurde, schafft mir diesen Bastard vom Set. Das sind so seine letzten Worte zu Val Kilmer gewesen sein. Und es soll auch einmal dazu gekommen sein, dass alle Nebendarstellerinnen und auch alle Statistinnen in vollem Make-up halt auf die beiden Hauptdarsteller, Kilmer und Brando, warteten, die aber beide nicht aus ihren Trailern gekommen sind. Mhm. Marlon Brando hat gesagt, ich komme erst aus meinem Trailer, wenn Val Kilmer aus seinem Trailer kommt.
Oh Gott,
und Val Kilmer hat gesagt, ich komme erst aus meinem Trailer, wenn Marlon Brando aus seinem kommt.
Oh nein.
Und die standen alle da, ja, was denn jetzt? Weil die sich alle nicht abkonnten und quasi kurz ihre Szenen gedreht haben, aber sich ansonsten nur angegiftet haben. Aber zumindest für die Crew, die wurde verhältnismäßig gut bezahlt, haben sie erzählt, so wie halt so eine Set-Crew ansonsten bezahlt wurde. Natürlich im Vergleich zu den großen Stars natürlich nur ein paar Pfennige, aber trotzdem relativ gut, so über Industriestandard. Und weil dieser ganze Dreh halt auch relativ lang gedauert hat, weil es gab ja am Anfang diese ganze Verzögerung und dann halt auch dadurch, dass diese beiden Hauptdarsteller so gar nicht miteinander gekommen sind, hat sich das alles auch sehr verzögert. Deswegen hatten die dann viele Partys veranstaltet in Hotels oder am Set irgendwie am Abend, wenn dann alles durch war. Einige kauften sich zum Beispiel auch eine Carrera-Bahn zur Ablenkung, weil sie halt sehr häufig warten mussten auf die beiden Hauptdarsteller und haben irgendwie einen anderen unnötigen Kram irgendwie gekauft oder sich irgendwie anders beschäftigt.
Das ist dann aber auch keiner mal schafft, irgendwie die Reißleine zu ziehen, ne?
Nee, das wird dann einfach eiskalt durchgezogen.
Oh.
Bis dann irgendwie dieser Film irgendwie im Kasten war. Eine Schauspielerin hat auch erzählt, die so auch eine kleine Rolle gespielt hat, so als Schweinmensch, dass sie eigentlich nur für 3 bis 4 Wochen da sein sollte für diesen ganzen Dreh, aber daraus wurden dann 6 Monate. Das hat auch alles, wie gesagt,
solange das gut bezahlt wurde, vielleicht, weiß ich nicht.
Und ja, laut Aussagen, es wurde auch sehr viel gebumst und Drogen genommen zwischen diesen Crewmitgliedern.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Weil die halt sich alle irgendwie beschäftigen mussten, halt auch viel getrunken haben, auch viel Marihuana genommen haben, gerade dann in diesen Drehpausen, diesen außerplanmäßigen Drehpausen und halt auch ansonsten, weil das halt alles so lange gedauert hat, während den gesamten Dreh. Deswegen hatten die eine relativ gute Zeit wohl, haben zumindest einige erzählt. Und dann ist noch eine andere sehr interessante Nebengeschichte passiert, denn während der Produktion erkundeten einige Crewmitglieder dann auch die so ein bisschen die Umgebung, gerade wieder in so einer Drehpause, die mal wieder war, weil irgendwie Marlon Brando wieder nicht aus seinem Trailer gekommen ist oder sich gerade irgendwas ausgedacht hat. Und die fanden dann so ein bisschen außerhalb des Sets, fanden die eine Farm.
Und oh nein, was passiert?
Da haben sie jemanden gefunden. Da war nämlich jemand. der hat ziemlich viel Marihuana geraucht und hat ins, und ist sehr viel in Selbstmitleid versunken. Es war nämlich Richard Stanley. Der ist nämlich nicht abgehauen. Der sollte eigentlich sein Flugzeug nehmen und abhauen und natürlich zurückfliegen. Der ist aber nicht ins Flugzeug gestiegen. Abgehauen. Der ist dann einfach in den Dschungel gegangen und hat dann so einen Farmer kennengelernt. Der hat ihn so für ein paar Wochen aufgenommen und hat sich dort Mist durchversorgt. Ja. Und die Crewmitglieder, die haben ihn tatsächlich dann überredet, zurückkommen soll, zum Set mal das besuchen soll. Aber da hat Richard Stanley gesagt, ja, ich würde mir das schon gerne anschauen, aber dann begehe ich auch irgendwie den Vertragsbruch, weil mir wurde zugesichert, dass ich hier meine gesamte Gage tatsächlich bekomme, wenn ich hier diesen Film gedreht hätte. Also bekommt die volle Gage, aber dafür darf ich das Set nicht mehr betreten.
Ah.
Deswegen, das wäre jetzt irgendwie eine ganz schön blöde Idee, wenn ich da jetzt hinkommen sollte, aber irgendwie wäre es ja auch cool.
Oh Gott.
Wenn ich das mache. Und deswegen hat er tatsächlich doch das Set besucht, nämlich als Tiermenschen-Statist.
Nein.
Er hat ja eine Hundemaske bekommen von einem der Crewmitglieder und wurde in volles Make-up gesetzt und war dann tatsächlich für die letzten Drehtage war er mit dabei und hat bei diesem Film mitgemacht.
Ob das ein bisschen Genugtuung dann war, zu sehen, dass das einfach alles komplett scheitert?
Das ist eine gute Frage. Also er hat leider in der Dokumentation nicht so richtig ausformuliert, ob das für ihn gut war. Aber er hat zumindest gesagt, das war für ihn dann auch so die Transformation, die der Film beschreibt. Schreibt, dass irgendwie der Mensch tierähnlicher ist und dann irgendwie durchdreht. Das hat er irgendwie auch dann durchgemacht.
Schönes Bild auch so.
Schönes Bild, ne? Tatsächlich ist dann auch während des Drehs so ein bisschen auch das Gerücht zirkuliert, Richard Stanley ist wieder da. Er ist irgendwie am Set.
Geil.
Aber es hat keiner, also alle haben dicht gehalten, die es wussten. Und deswegen ist es nicht rausgekommen.
Weißt du was? Der Richard Stanley ist wieder Franzkeim.
Und das Interessante ist dann auch wirklich, dass während der letzten Szene also kommt es auch ein bisschen zu einer Art Action-Sequenz und es explodieren Gebäude und so, alles fliegt in die Luft. Die verschiedenen Sets, die sind auch in Flammen, weil das halt alles drunter und drüber geht am Ende des Films. Und Richard Stanley hat tatsächlich halt auch, war Teil dieses Chaos, weil er halt einer der Tiermenschen-Statisten war. Deswegen hat er auch das Set mit in Brand gesetzt, sozusagen. Aber halt im Rahmen des Films natürlich. Ja. Aber es ist so eine weitere Ironie des Schicksals, dass er dann sein eigenes Set sozusagen auch in Brand gesetzt hat. Und in einer Szene sieht man ihn tatsächlich auch im Hintergrund tatsächlich als Tiermensch verkleidet. Also es ist irgendwie bei 20, 30 Minuten ungefähr im Film sieht man Val Kilmer im Vordergrund und im Hintergrund sind mehrere Tiermenschen und einer davon ist tatsächlich Richard Stanley, der hier in Inkognito den Film dann die letzten Tage mitgemacht hat. So, dieser ganze Film dann tatsächlich, irgendwie hat man den abgedreht, aber er ist dann an den Kinokassen ein ganz schöner Flop, also bei Gesamtkosten von ungefähr 35 bis 40 Millionen US-Dollar nimmt der Film dann weltweit am Ende ungefähr 50 Millionen ein, also ganz schöner Flop, weil man muss natürlich auch immer wieder das Marketing obendrauf rechnen. Deswegen hat der Film wahrscheinlich Minus gemacht. Nicht gigantisch mega viel Minus, aber schon Minus. Aber schon Flop. Und Richard Stanley hat danach auch wirklich gesagt, okay, ich bin mit Hollywood durch. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr. Und er hat dann erst 2019 wieder einen Spielfilm wirklich gemacht, einen größeren Spielfilm, Die Farbe aus dem All, mit Nicolas Cage. Das ist eine Verfilmung einer Lovecraft-Geschichte. Ja. Und er plante auch eigentlich jetzt auch danach sein richtiges Comeback. Er wollte danach noch mehrere andere Lovecraft-Geschichten umsetzen. Also von H.P. Lovecraft, dem großen, auch ein Horrorfilm oder Horrorautor, Autor vieler Horrorgeschichten. Er wollte da noch mehrere andere seiner Kurzgeschichten auch umsetzen. Aber das ist auch relativ frisch bei dieser Aufnahme, ist jetzt auch am Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es gestern rausgekommen oder kam die Nachricht, dass er vom Produktionsstudio von Die Farbe aus dem All, die haben angekündigt, nicht mehr mit Richard Stanley zusammenzuarbeiten, weil sich seine Ex-Partnerin von Richard Stanley gemeldet hat und ihm halt des Missbrauchs und der häuslichen Gewalt beschuldigt. Das ist ja recht neu passiert, deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnen. Deswegen ist es gerade auch die weitere Karriere von Richard Stanley, weiß man nicht, was jetzt hier passiert. Er hat sich selber noch nicht zu diesen Vorwürfen geäußert, aber das wollte ich hier auf jeden Fall erwähnen, dass diese Vorwürfe auch im Raum stehen, dass er seine Frau auch oder Ex-Partnerin auch in irgendeiner Art und Weise auch misshandelt hat, auch körperlich missbraucht hat. Ja. Das ist so ein bisschen der...
Sehr schwierige Person.
Sehr schwierige Person wohl. Er kann, also...
Sehr schwierige Männer, wir brauchen ja nicht rumzureden.
Auf jeden Fall. So für den ganzen Ausgang des Films ist wahrscheinlich auch einfach mit Marlon Brando und Val Kilmer hat man sich hier zwei Troublemaker wenn man das so nett formulieren möchte, ans Set geholt, die schon alles wahrscheinlich, selbst mit Richard Stanley wäre das wahrscheinlich in die Hose gegangen. Aber es ist natürlich dann auch seine Vision, die er auch eigentlich hatte, auch am Anfang mit diesen Artworks. Die wurde so überhaupt nicht umgesetzt, weil dann auch an sich der Dr. Moreau auch ganz anders gewesen wäre, wie es er eigentlich geplant hat. Er wollte auch eigentlich gar nicht Marlon Brando haben, hätte einen bisschen jüngeren gehabt. Aber das ist alles auch nicht so funktioniert. Aber es ist halt sehr interessant, wie diese beiden Brando und Val Kilmer komplett alles zunichte gemacht haben.
Jetzt die große Frage, die wichtigste Frage eigentlich. Ist der Film gut?
Nee. Also der ist auch nicht, also das merkt man halt auch, dass das hinter den Kulissen ordentlich rumorte, weil er ist irgendwie auch so ein Flickwerk und irgendwie es musste fertig werden. Der ist auch irgendwie merkwürdig, auch gerade, also der später Marlon Brando, den kannst du dir auch halt echt nicht anschauen. Nee. Der ist halt auch so ein aufgeplusterter Pfannkuchen, der halt auch einfach runter seine Zeilen runterrotzt. Also der hat auch, du merkst auch, der hat auch kein Interesse mehr wirklich am Schauspiel. Deswegen, der ist auch kein guter Dr. Moreau.
Weißt du, wer mich sehr stark an, aber Hauptsache halt weiße Sachen an und einen Eimer auf dem Kopf. Weißt du, wer mich sehr stark an den späten Marlon Brando erinnert?
Ja.
Der aktuelle Val Kilmer, wenn ich mir die Fotos so angucke.
Ja, stimmt, Val Kilmer lustigerweise mittlerweile auch ganz schön aufgegangen. Der war damals auch so ein.
Aber jetzt nicht irgendwie aufgegangen im Sinne von irgendwie zugenommen, sondern so ein ungesundes. Ich weiß nicht genau, ob das was. Ich weiß nicht, ob das was mit Botox oder so zu tun hat oder mit diversen anderen Sachen, sondern einfach so.
Mhm. Ja, stimmt, der Botox irgendwie. Ja, ganz. Also der auch nicht altern wurde. Ich glaube, weil halt auch. Er war, glaube ich, schon mal so ein bisschen. Auch für sein Aussehen wurde er schon gefeiert und deswegen, wenn du das wahrscheinlich immer so hörst. Das sieht toll aus. Ja, der sieht wirklich halt echt. Ich glaube, das ist schon Botox, wie das aussieht.
Ja, ist sehr unnatürlich. Googelt das mal.
Sieht sehr unnatürlich aus. Ja, deswegen, er war auch, wie gesagt, eine sehr schwierige Person, gerade zu dieser Zeit. Und deswegen ist dieser gesamte Dreh, erzählt auch als einer der schwierigsten, die jemals gemacht wurden. Ich habe dann auch im Show Notes, findet ihr auch einen Link zu der Dokumentation, die das Ganze dann noch mal ausführlicher erklärt und erzählt und auch sehr viele damalige Beteiligte, die am Dreh teilgenommen haben, dann auch interviewt und zu Wort kommen lässt. Da gibt es nochmal ein paar schöne Anekdoten, wenn euch dafür interessiert, wenn ihr das jetzt davon angetan seid, dann guckt euch das noch an. Aber das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, wie hier diese absoluten Egos aufeinander getroffen sind und eigentlich alles zunichte gemacht haben. Obwohl diese, an sich wäre es mal ganz interessant, hier wirklich eine Version von diesem Roman zu sehen, weil der doch schon sehr interessant ist und man wahrscheinlich dann cooles Zeug draus machen kann. Mit dem Regisseur, der irgendwie wirklich seine Vision durchziehen kann und auch mit Stars, die irgendwie Lust haben auf einen Film.
Auweia, ey. Ja. Also das ist wirklich eine... Ja, da ist vieles schiefgelaufen.
Tatsächlich, ja. Deswegen, ja. Also ich glaube, du könntest auch zu jedem Marlon Brando-Film so ab den 80ern oder 90ern auf jeden Fall, wo er dann absolut an seinem Ende seiner Karriere war, da soll es immer wieder zu irgendwelchen Aktionen gekommen sein. Und der hatte irgendwie immer auch eigene Ideen gehabt, was er für seine Rolle umsetzen wollte und hat sich da eingemischt.
Ja.
Und dann mussten die irgendwie auf ihn hören, weil sie, hey, ist ja Marlon Brando. Was soll man wieder machen?
Mhm. Ja. Noch mal ganz kurzer Disclaimer, ne? weil ich es gerade nur gesehen habe, wenn ihr den Val Kilmer wirklich googelt, dann nicht diese Bilder, wo er dann natürlich schon an Krebs erkrankt war, ne? Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Es gibt Bilder von ihm vorher, wo er so aussieht wie der Marlon Brando, der alte Marlon Brando sozusagen.
Ja.
Das ist vielleicht ganz wichtig dazu zu sagen. Ja, wo er sehr ungesund und sehr auch sehr gut gebräunt oder sehr gerötet aussieht irgendwie.
Ja.
Genau. Ja, Wahnsinn. Also ich, weißt du, was ich jetzt als nächstes mache, glaube ich? Wenn ich irgendwo mal was versemmel oder so, dann ziehe ich auf eine Farm direkt daneben und nisse mich da ein.
Ach, interessant ist übrigens auch noch, der gesamte Film ist tatsächlich auch auf YouTube verfügbar. Auch in HD-Qualität.
Ach, echt?
Kann man sich das nicht anschauen, weil tatsächlich wahrscheinlich Warner Brothers, die denn jetzt den Film gehört, weil sie nur ein Cinema gekauft haben, die sagen sich wahrscheinlich auch,
das
ist auch echt, den will auch echt keiner sehen. Und wenn ihr euch angucken wollt, okay. Also ich habe es auch nochmal verlinkt in den Shownotes, wenn ihr euch den wirklich anschauen wollt, den Film, den gibt es auch nochmal komplett, wie gesagt, auf YouTube.
Ja. Na dann, macht's nicht.
Macht's am besten nicht, aber vielleicht ganz trotzdem interessant, wenn man sich das Ergebnis anschauen möchte und zumindest den ganzen Wahnsinn dann nochmal vor Augen führen möchte.
Schön, spannende Geschichte. Damit ist das Thema versemmelte Drehs oder schiefgelaufene Drehs, tragische Drehs irgendwie erstmal abgeschlossen. nicht für immer, weil wir kommen auf jeden Fall wieder drauf zurück. Haben wir ja auch schon in der vergangenen Episode angekündigt. Aber in der kommenden Woche haben wir dann wieder ein neues Thema für euch.
Ja.
Und ja, wir hören uns, ne?
Richtig.
Natürlich folgt uns wieder überall, wo ihr könnt. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube könnt ihr uns auch zugucken. Beziehungsweise jeden zweiten Freitag bei Twitch könnt ihr uns auch zuschauen, live dann und mit zwei Folgen. Also quasi immer, wir nehmen immer zusammen auf. Wir nehmen immer ein Paket auf, sagen wir es so. Dann macht es und wir hören jetzt auf.
Korrekto.
Dann bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.